ist ein guter Schluss, diese Reformationstage über Gottes Liebe zu reden. Wir beginnen mit Gottes Wort, er ist die Liebe. Und wir hören, was er zur Liebe sagt, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Es ist also Gottes Liebe, die uns zum Schluss von diesen Reformationstagen beschäftigt. Und Luther schreibt in seinen Thesen zur Heidelberger Disputation ganz am Schluss, in der letzten These von dieser Liebe, von Gottes Liebe. Vorher hat er viel über Tod und Sünde, über das Gesetz gesprochen, über die Verlorenheit des Menschen und ja, wir haben es vorher gehört von diesem Weg des Kreuzes. Und jetzt zum Schluss spricht er noch von der Liebe. Wir würden es heutzutage vermutlich ganz anders tun und es wird oftmals auch so ganz anders getan. Wir würden zuerst von der Liebe sprechen. Ja, das ist das Erste, was wir ansprechen. Gott ist Liebe. Und wir gehen an Plakaten vorbei, wo mit großen Buchstaben draufsteht, Gott liebt dich. Ja, das ist das Erste, was zu sagen ist. Und diese Feststellung, Gott liebt dich, ja, diese Zusage, die weckt einige Fragen, wenn wir das mal einfach ganz neutral betrachten, wenn wir schon nichts davon wissen, wie dann diese Liebe aussieht und wer dieser Gott ist, dann muss man sich fragen, ja, wer ist dieser Gott, der mich liebt? Oder warum liebt er gerade mich? Oder woran kann ich dann erkennen in meinem Alltag, in meinem Leben, dass Gott mich liebt, dass er mir wohlgesonnen ist? Ja, das sind schwierige Fragen eigentlich auf diese Zusagen, Gott liebt dich. Und ich denke, dass das auch der Grund ist, warum Martin Luther nicht so unvermittelt auf die Liebe zu sprechen kommt, sondern diese Thesen, das ist eine Reihenfolge von logischen, auch logischen Argumenten. Und zum Schluss kommt er dann eben noch auf diese Liebe zu sprechen. Es ist nicht ein Anhang, der noch zum Schluss gesagt werden muss, ja, nachdem ich jetzt euch einen strengen Gott vorgestellt habe, der euch gar nichts gut sein lässt, da sage ich es euch dann noch, ja, Gott ist die Liebe. So, damit ihr das ein bisschen besser ertragen könnt, ja, das will ich euch noch gönnen. Nein, die Liebe ist eigentlich, Gottes Liebe ist der Grund, warum alles, was bisher gesagt ist, gut für uns ist. Luther nimmt hier einen Einwand seiner Gegner schon auf. Er bereitet sich auf ein Streitgespräch vor mit diesen Thesen, ein Streitgespräch, wo er mit den katholischen Theologen darum rang, wie dann der Mensch gerecht sein kann. Und nun wusste er sehr wohl, wenn ich das alles gesagt habe bis jetzt, dann kommt der Einwand, Moment, wir haben schon davon gehört, wenn es einen Gott der Liebe gibt, warum gibt es dann so viel Leid, wenn es einen Gott der Liebe gibt, warum lässt er die Sünde zu? Alle diese Fragen könnten da aufkommen und darum spricht Luther zum Schluss noch von der Liebe. Und er sagt, dass Gottes Liebe nun ja eben ganz anders ist. In meinem Vortrag will ich zuerst von der menschlichen Liebe sprechen. Das brauchen wir, damit wir die menschliche Liebe erkennen können, damit wir nachher wissen, ja, was ist denn anders an Gottes Liebe? Luther entfaltet seine doch sehr kurze Bemerkung zu Gottes Liebe auf ganz natürliche Weise. Er spricht das an, wie wir lieben. Wir können von nichts reden, was wir nicht schon erfahren haben oder worüber wir schon nachgedacht haben. Wir müssen bei etwas Bekanntem anknüpfen, um etwas Unbekanntes dann erforschen zu können. Und darum ist es selbstverständlich, dass wenn wir von der Liebe reden, dass wir von Gottes Liebe reden, dass wir zuerst uns im Klaren sein müssen, was wir unter Liebe verstehen und wie wir die Liebe erleben. Nur wenn wir von der Menschenliebe reden, dann fällt auf, dass wir eine Vorstellung haben von Liebe, wie wir sie uns wünschen, aber dass das, wie wir sie leben, dieser Vorstellung nicht gerecht wird. Diese Vorstellung ist viel höher, viel edler, viel besser als das, wie wir sie überhaupt leben können. Und da gehört auch die andere Seite auch dazu, als das, wie sie von anderen gelebt bekommen. Also weder können wir so lieben, wie wir das gerne wollen, noch werden wir geliebt, wie wir es wünschen. Und darum möchte ich heute Mittag 5 Punkte sagen, wo wir zwar ein hohes Ideal haben von der Liebe, aber wir leben nicht danach und wir können das auch nicht so genießen. Das Erste, die Liebe von uns Menschen ist keine eigenständige Kraft, keine selbstständige Kraft. Die Liebe wird an einem Gegenstand entfacht. Also das kann sowohl ein Mensch sein, ein Mann sieht eine Frau und sie gefällt ihm. Irgendetwas gefällt ihm an ihr und sie geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Wenn er dieser Frau nicht begegnet wäre, dann würde er nicht so empfinden für diesen Menschen. Das Zusammentreffen ist nötig. Also steht am Anfang das Gegenüber. Sonst können wir nicht lieben. Wir können nicht auf aus uns lieben und sagen, ja, ich will jetzt einfach mal hier loslieben, sondern Liebe wird entfacht am Gegenüber. Selbst wenn alle rundherum den Grund nicht erkennen können, warum wir jetzt gerade diese Sache oder diesen Menschen lieben. Ja, wenn wir es tun, ist es uns klar, jene Sache oder jener Mensch hat unser Herz gewonnen. Und danach sagen wir, diese Sache ist gut. Josef Pieper, der deutsche christliche Philosoph des letzten Jahrhunderts, schrieb ein ganzes Buch über die Liebe. Er hielt fest, dass die Liebe vor allem genau darin bestehen, dass wir ein Gegenüber gutheißen. Ein solches Urteil, dass etwas gut ist, wäre ohne das Gegenüber gar nicht möglich. Nein, es wäre gerade nicht gut für uns, wenn wir alleine sind. Das hat es doch Gott gesagt am Anfang der Schöpfung. Es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Und darum kann der Mensch auch nicht für sich alleine lieben. Luther hält in der letzten These fest, die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Also es kann nur etwas von Liebe entstehen, wenn ich auf jemanden oder etwas treffe. Und darum ist die Liebe des Menschen keine eigenständige Kraft. Sie muss entfacht werden. Das Zweite, die Liebe von uns Menschen ist keine objektive Kraft. Ja, das ist wohl weit herum bekannt. Es scheint uns ganz natürlich, dass die Liebe eine subjektive Kraft ist. Das wäre sonst ziemlich komisch, wenn alle Männer sich in die gleiche Frau verlieben würden, wäre sie objektiv die Beste und umgekehrt auch. So ist es ja nicht, sondern die Liebe ist eine sehr individuelle Sache. Ja, wir verlieben uns in jeden Menschen. Ja, unsere Freunde vielleicht sogar können das nicht verstehen, warum wir unser Herz gerade an diese Frau oder an jeden Mann verlieren. Es ist für uns nicht erklärbar. Es ist eben nichts Objektives, nichts Messbares für uns. Noch einmal, die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Ob anderem Geliebten dasselbe sehen wie ich, das spielt keine Rolle. Und deshalb ist die Liebe auch so schwer zu fassen, zu erklären für uns. Und darum, eigentlich müssen wir sagen, ist es ja auch so schwer, von der Liebe zu sprechen. Selbst wenn viele Bücher geschrieben werden, ja, es ist schwierig, eine Gleichung, eine Erklärung für dieses Phänomen der Liebe zu erkennen. Sie ist nicht fassbar für uns. Das dritte, die Liebe. Und jetzt haltet euch fest, die Liebe ist keine selbstlose Kraft. Ja, das ist ein gemeiner Satz. Er mag uns sehr aufstoßen. Wir postulieren ja geradezu, ja, wenn ich liebe, dann geht es eben nicht um mich, dann geht es um dich. Und wenn wir darüber sprechen, über die Liebe sprechen, dann geben wir gerne dem Apostel Paulus recht, der im Römer 13, 1. Korinther 13 schrieb, die Liebe sucht ja gerade nicht das Ihre. Allerdings hat das, was ich gut heiße, immer etwas mit mir zu tun. Gerade die Liebe kann ich ja eben nicht objektiv sagen, ja, da, also meine Frau, die muss einfach von allen geliebt werden. Ja, ich kann nur sagen, ob ich sie liebe. Und das hat etwas mit mir zu tun. Eigentlich gewinne ich etwas durch die Liebe. Ja, am Anfang mit den rosaroten Wolken und das Herz, das fliegt, ja, dann geht das ganz einfach. Es gibt so ein Sprichwort, das die Liebe blind macht und die Ehe die Augen öffnet. So, wow. Ist dann der Gewinn für die Liebe, ja, die wird sich mit der Zeit beweisen müssen, ob wir an dieser Liebe festhalten. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ob unser Leben durch den anderen Menschen dann immer noch schöner, immer noch besser wird. Vielleicht überlegen wir das nicht so abstrakt, wie ich jetzt das vortrage. Aber wenn wir in die heutige Zeit sehen, wie viele Ehen dann wieder geschieden werden, dann sind doch das die Argumente. Wir haben einander nichts mehr zu geben. Wir haben uns auseinandergelebt. Ja, wir gehören nicht mehr so zueinander. Der Preis, den wir für die Gemeinschaft bezahlen müssen, der wäre zu hoch. Wir reden eigentlich von einem Kaufhandel bei der Liebe. Ja. Ich liebe und ich werde geliebt. Und das Gegenüber, das macht mein Leben schöner. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Es ist der Liebe wert. Und dort entsteht die Liebe. Darum, streng genommen, ist die Liebe unsere Liebe. Keine selbstlose Liebe. Der vierte Punkt, die Liebe von uns Menschen ist keine moralische Kraft. Gemeint ist eine Moral, wo Gut und Böse genau geklärt ist. Die Taten und Auswirkungen des Geliebten werden eben in der Liebe eigentlich uneingeschränkt gut geheißen. Sieht den Geliebten an und sagt, es ist gut, wie du bist, es ist gut, was du tust. Und wir sagen, dass gerade diese Haltung bei uns Menschen eigentlich die Liebe ja auszeichnet, dass wir zum anderen Ja sagen. Das führt allerdings dazu, tatsächlich, dass sogar jene Dinge bejaht werden, ganz selbstverständlich, die nicht gut sind. Die Loyalität zum Geliebten steht über Moral und Recht. Und so kann es dann geschehen, dass wegen meiner Zuneigung zum anderen oder zu einer Sache etwas Unmoralisches getan wird oder etwas, was eigentlich gut wäre und verachtet wird, ebenso verachtet wird. So sind wir Menschen. Es fällt uns schwer. Wir möchten zwar, uns wurde zwar versprochen, den Menschen, wenn ihr die Erkenntnis des Guten und des Bösen habt, dann seid ihr auf euch gestellt, dann wisst ihr, wie es ist. Aber die Sünde führt uns Menschen dazu, dass wir wählen müssen zwischen der Liebe zu einem Menschen oder der Gerechtigkeit. Und da jeder Mensch sein Bündel Sünde mit sich herumträgt, stehen wir alle Menschen vor dieser Frage. Wie gehe ich jetzt mit meinem Geliebten um? Da stelle ich plötzlich fest, später, ja, sie ist ein Sünder. Und sie merkt, ich bin ein Sünder. Was, Wie sollen wir das jetzt handhaben? Wir müssen uns entscheiden zwischen Liebe und Gerechtigkeit. Und unsere Liebe ist darum keine moralische Kraft. Es kann nicht, keine Gerechtigkeit erwirkt werden durch unsere Liebe. Wenn die Liebe und die Zuneigung zu einem Menschen erhalten bleibt, dann müssen wir Ungerechtigkeit akzeptieren. Mit der Ungerechtigkeit leben. Und das Letzte, die Liebe von uns Menschen ist keine ewige Kraft. Ja, in vielen Liedern wird gesungen von der ewigen Liebe. Das wünschen wir uns, dass die Liebe nicht vergeht. Ich denke da oft an Menschen, die ihren Partner verloren haben, der gestorben ist, und sie können sich von all seinen Sachen nicht trennen. Sie lassen alles in der Wohnung genauso stehen, wie an dem Tag, an dem er gestorben ist, und leben so weiter, als ob der Geliebte noch bei ihnen wäre. Auf diese Art und Weise versuchen wir, krampf und schmerzhaft die Liebe den Tod überwinden zu lassen. Aber selbstverständlich geht das nicht. Piper schreibt auch noch, dass die Liebe, er liebt dem anderen uneingeschränktes Existenzrecht zuschreibe. Nicht einmal der Tod soll dir deine Existenz nehmen. Für mich bist du weiter da. Und das wird eben darum gewährt einem Menschen, weil wir eben durch die Liebe etwas gewinnen. Weil ohne den Geliebten unser Leben ärmer wird oder vielleicht sogar uns sinnlos erscheint. Und darum sagen wir dann auch, ohne dich will ich nicht mehr leben. Selbst der Tod scheint unsere Zuneigung zum Geliebten nicht aufhalten zu können. Und doch ist der Geliebte dann weg. Die Liebe, die wir Menschen empfinden und die uns bewegt, wir wünschen uns, dass sie ewig ist. Aber sie hat ihr Ende mit dem Tod. Diese 5 Punkte sollen zuerst einmal genügen, um das Bild der Menschenliebe etwas zu zeichnen und gleichzeitig uns zu zeigen, ja, unsere Vorstellungen und Erwartungen, vor allem wie jemand uns lieben soll, die ist höher, als dass wir lieben können und dass irgendein Mensch lieben kann. Kein Mensch kann ewig lieben. Kein Mensch kann selbstlos lieben. Es ist kein Mensch, dessen Liebe dann zur Gerechtigkeit führt. Es ist gerade so, dass alles, was auf dieser Erde ist, da steckt das Ungerechte, das Gerechte an. Wenn ihr jetzt Äpfel in euren Keller tut oder irgendwo, wenn ein Apfel dabei ist, der etwas faul ist, der wird die anderen anstecken. Und ihr könnt nicht denken, es gibt ja noch 30 andere in diesem Sack, die werden schon dafür sorgen, dass dieser eine Apfel wieder zugute kommt. Genauso reicht unsere ganze Kraft zu lieben nicht dazu aus, dass irgendein Mensch zur Gerechtigkeit kommt. So sind wir Menschen eigentlich hoffnungslos Liebende. Ja? Wir wünschen uns zwar diese Liebe von ganzem Herzen und wir wünschen uns auch so lieben zu können, aber das funktioniert nicht. Ist es dann umsonst, diese Gedanken über die Liebe? Ist es umsonst, dieser Wunsch, der in unseren Herzen ist? Nein, natürlich nicht. Ich denke, dieser Wunsch, der ist uns von unserem Schöpfer mit ins Herz eingepflanzt worden. Er zeugt noch davon, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden, dass wir geschaffen wurden, um unseren Schöpfer zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Und weil wir unseren Schöpfer nicht lieben, ihn ablehnen. Darum versuchen wir, diese Liebe irgendwo auf dieser Welt zu finden und stehen jedes Mal ohne etwas da. Gottes Liebe ist ganz anders. Der zweite Punkt, also Gottes Liebe. Wir denken über Gottes Liebe nun in diesem Umfeld, in dem wir leben. Wir denken über Gottes Liebe nach mit all unseren Erwartungen über die Liebe. Wir denken über Gottes Liebe nach mit all unseren Enttäuschungen, wo wir geliebt werden wollten und dann nicht aufrichtig geliebt wurden. Wir denken über Gottes Liebe nach mit all unseren Mängeln, wie wir es eben nicht, wie es uns nicht gelingt, Gott, die anderen zu lieben. Wir stellen uns vor, dass Gott in dem genau gleichen Umfeld lebt wie wir. Wir empfinden die Liebe als eine Art Naturgewalt, die uns überkommt und der wir uns dann nicht mehr entziehen können. Ja, dann wird es Gott wohl auch so gehen. Luther sagt nun, Gottes Liebe, die ist ganz anders. Sie unterscheidet sich von unserer Liebe, weil Gott in einem ganz anderen Umfeld lebt wie wir. Wir leben hier auf der Erde, in der Endlichkeit. Wir leben hier auf der Erde unter der Herrschaft der Sünde. Gott aber lebt in der Ewigkeit. Gott lebt in der Heiligkeit. Und darum liebt er anders. Anders, als wir es zu tun vermögen. Nun wollen wir auf die 5 Punkte zu sprechen kommen, noch einmal. Die 5 Punkte, wo wir sagen müssen, nein, das ist bei uns nicht so. Und ich will euch zeigen, dass unsere Wünsche eigentlich auf Gott zutreffen und auf seine Art zu lieben. Luther macht nämlich einen Gegensatz in der letzten These, indem er sagt, ja, der Mensch findet an dem etwas, was er liebenswert findet. Zuerst sagt er, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Ein fundamentaler Unterschied. Der Mensch sucht und Gott schafft. Weil er das tut, drehen sich alle Aussagen um. Gottes Liebe ist eigenständig. Gottes Liebe findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Das heißt, dass sie nicht am Gegenüber entfacht werden muss, sondern seine Liebe ist schon immer da. Dieser Gedanke wird in dieser kurzen Aussage zusammengefasst, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Gott ist Liebe. Er ist es. Er ist die Quelle der Liebe, der wahren Liebe. Und deshalb braucht er keinen Anstoß zu lieben. Keinen anderen als seinen eigenen Entschluss. Und wo sich Gott entschließt, etwas zu tun, das wird uns gezeigt in der Schrift, ganz am Anfang. Entschließt sich, Ordnung zu bringen in diese Welt, diese Erde zu schaffen. Und er spricht und es geschieht. Wo Gott sich entschließt zu lieben, da ist Liebe. Wenn der Grund für Gottes Liebe bei Gott selbst liegt, wird jede Vorstellung, die wir haben, dass etwas Gutes und etwas Angenehmes an uns sein müsste, damit Gott auch lieben kann, völlig absurd. Gott hat sich entschlossen, uns zu lieben. Und darum liebt er. So wie es der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4 schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Bevor du warst, bevor die Welt war, hat sich Gott entschlossen, dich zu lieben. Und in diesem Entschluss liegt der Grund, dass er liebt. Gottes Liebe ist eigenständig, weil sie bei ihm beginnt. Gottes Liebe ist objektiv. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Wenn alle Liebe von Gott kommt, von Gott ausgeht, wenn er die Quelle der Liebe ist, dann ist die Liebe für ihn nichts Ungewisses, nichts, was ihn überrascht, nichts, was ihn erstaunt, nichts, was er nicht erklären kann. Nein, vielmehr, sie geht ja von ihm aus. Was er lieben will, das wird dann tatsächlich liebenswert. Das kommt in dem Bund zum Ausdruck, den er mit dem Menschen schließt. Er entschließt sich, einen Bund mit dem Menschen zu schließen, einen Menschen zu segnen, ein Volk zu retten, damit es für ihn leben kann. Für Gott ist diese Liebe, diese Zuneigung, dieser Bund kein Geheimnis. Für die Geliebten bedeutet das, dass Gottes Liebe verlässlich ist. Er wird nicht überrascht von der Liebe und weiß nicht, woher sie kommt, sondern er weiß es sehr wohl, es liegt in seinem Entschluss und er hat sich verbunden mit den Seinen. Der treue und wahrhaftige Gott wird nicht hinter seinen Entschluss zurückgehen. Und der Allwissende, der wird niemals etwas an dir entdecken, wonach er dann sagen würde, also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das gespart mit der Liebe. Nein, er kennt dich bis zum Grund deines Herzens. Und er kennt nicht nur alle deine Motive und was du getan hast bis jetzt, sondern auch deine Zukunft, wer du bist. Wenn Gott sich entschließt, dich zu lieben, dann gilt seine Liebe bis zum Schluss deines Lebens und darüber hinaus, dazu aber noch später. Dieser Gedanke, dass Gott sich entschließt zu lieben, das ist nicht einfach eine logische Schlussfolgerung, die ich hier anstelle, sondern das ist, was Gott offenbart. Er hat das schon zu Mose gesagt, im 2. Mose 33, Vers 19, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Wenn er sich Gott vorgenommen hat, gnädig zu sein, dann ist er es. Und wenn er sich erbarmen will, dann erbarmt er sich auch. Wenn er lieben will, dann tut er es auch. Und aus dieser Liebe werden wir liebenswert. Dazu auch noch später. Also das Zweite, Gottes Liebe ist objektiv. Er weiß, was er tut. Und diese Liebe führt dann zum Ziel. Darum ist sie verlässlich. Das Dritte, Gottes Liebe, die ist nun tatsächlich selbstlos. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Weil alle Liebe von Gott kommt, kann ihm nichts fehlen. Es gibt keinen Ort, keine Sache, keine Person, wo der Schöpfer eine neue Liebe entdecken könnte, von der er noch gar nichts wusste. So wie wir einen Menschen entdecken und gar noch nicht wusste, dass sie es gibt und dann wird unsere Liebe entfacht. Nein, alle Liebe kommt von Gott und darum weiß er jeden Moment um alle Liebe, die es gibt. Es ist unmöglich, dass er sich einem Menschen zuneigen würde, um sein eigenes Leben zu verschönern. Wenn alle Liebe von ihm kommt, was hätte er dann noch, um zu verschönern, zu verbessern? Wenn er liebt, geschieht das, was wir im Epheserbrief gehört haben. Er liebt zum Wohl und zum Heil der Geliebten. Der Schöpfer ist frei von jeder Art von Selbstbezogenheit, weil er bereits in der Fülle der Liebe, der Freude und in jeder Art von Herrlichkeit lebt. Sie gehört bereits ihm. Gott liebt tatsächlich so, wie wir es uns wünschen. Wir müssen hinter seiner Zuneigung kein verstecktes Motiv vermuten, sondern können ihm vertrauen, dass er uns zu gut handelt. Seine Liebe ist darum wahrhaftig heilsam, weil sie sein weil sie das Glück und das Heil und die Seligkeit des Gegenübers zum Ziel hat. Gottes Liebe ist selbstlos. Und die vierte, Gottes Liebe, die ist moralisch. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Am Anfang der Bibel, da wird uns beschrieben, wie Gott Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, aus dem Nichts geschaffen hat. Uns wird das darum berichtet, um uns zu zeigen, dass Gott kein Grundmaterial braucht, um etwas Gutes daraus zu machen. Das ist etwas, womit wir leben. Damit wir wirklich ein gutes Essen kochen können, müssen wir gute Produkte haben. Wenn die Produkte halb faul sind, dann wird nichts mehr Gutes draus. Höchstens, wir sind eine Made und wir mögen diesen Gestank. Aber für uns wird nichts mehr Gutes draus. Nun, Gott ist anders. Er braucht nicht etwas Gutes, um daraus etwas Gutes dann zu tun. Er spricht und es geschieht. Er schafft aus dem Nichts. Das heißt, selbst das härteste Herz des gottlosesten Sünders auf dieser Welt, wenn Gott ihn lieben will, dann wird dieses Herz seinen Schöpfer lieben. Nicht, weil dieser Mensch etwas Gutes getan hat, sondern weil Gott es wirkt. Gott wird wirken, dass das Herz ganz umgekehrt wird, gedreht wird. Ja, was bei uns nicht möglich ist, dass ein Apfel, ein fauler Apfel, die anderen anstecken kann, das kann Gott wohl. Seine Liebe bringt zum Heil, bringt zur Gerechtigkeit. Seine Liebe macht es wieder gut. Das ist das Zweite, was in der Schöpfung uns gezeigt wird. Gott hat alles angesehen, was er geschaffen hatte, und was hat er gesagt? Siehe, es ist sehr gut. Darum ist Gottes Liebe moralisch in dem Sinne, dass sie zur Gerechtigkeit, zum Guten führt. Wenn Gott liebt, dann wird etwas Gutes daraus, weil er der Heilige ist, weil er der Vollkommen ist. Darum entsteht Heiliges und Vollkommenes durch seine Liebe. Gott steht niemals im Dilemma zwischen Loyalität und Gerechtigkeit. Er muss sich niemals fragen, kann ich jetzt noch zu dir stehen? Kannst du noch mein Kind sein, wenn du doch so gesündigt hast? Nein, Gott muss es nicht. Denn Gott weiß, dass du gesündigt hast. Er kennt dich, wie wir schon gehört haben. Er kennt alle deine Sünden, alle, auch deine verborgenen Sünden. Und er muss sich nie zurückziehen, weil er schon bereits alles für dich getan hat, was du brauchst, um selig und gerecht zu werden. Seinen Sohn hat er hingegeben. Er hat den Preis für die Sünde bezahlt am Kreuz. Nun, durch die Liebe Gottes, die in uns wirksam wird, durch den Glauben daran, dass Christus für die Schuld gestorben ist, die verändert uns eben. So wie es Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das passiert mit einem Menschen, der von Gott geliebt wird. Er wird eine neue Schöpfung. Und genau wie bei der ersten Schöpfung kann Gott zu dieser Schöpfung sagen, es ist gut. Gut nicht, weil du von jetzt an nichts mehr sündigst bis ans Ende deines Lebens, sondern gut, weil du geliebt wirst von Gott. Weil seine Liebe ihn veranlasst hat, deine Schuld auf seinen Sohn zu werfen. Martin Luther hat das sehr prägnant in seiner Erklärung zusammengefasst zu dieser letzten These. Er schreibt, darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind Sünder schön. Nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Ja, wir sind uns gewohnt, dass das Schöne, das Liebenswerte, ja, dort finden wir eine Liebe. Gott sieht den Sünder als schön an, weil er ihn liebt. Weil er für ihn gehandelt hat. Gottes Liebe ist eine moralische Liebe, eine moralisch gute Liebe, sie macht gerecht. Und schließlich, das ist wohl am wenigsten überraschend, ja, Gottes Liebe ist ewig. Gottes Liebe ist ewig, weil Gott der Ewige ist. Gottes Liebe findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Weil Gott nicht der Sünde unterworfen ist, gibt es für ihn keinen Tod, kein Ende, keine Schranke, er ist der Allmächtige. Er hat alles in seiner Hand. Ihn zeichnet es gerade aus, dass er keiner Änderung unterworfen ist. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, so wird es uns offenbart. Darum bleibt auch seine Liebe gleich. Sie muss sich nie ändern, nie anpassen, mit keiner Schwierigkeit umgehen, mit der sie gar nicht gerechnet hätte. Nein, sie ist ewig. Zwei Dinge können wir aus Gottes unendlicher Liebe schließen. Zuerst wird ihre Kraft alles überwinden. Sie wird durch keine Schwierigkeit beendet, auch nicht durch den Lauf der Zeit. Die Zuneigung des Ewigen wird nie verblassen, weil sein Entschluss der Grund für seine Liebe ist. Und danach, das Zweite, jede Art von Liebe wünscht sich ungetrennte Gemeinschaft. Nur wir Menschen, wir schaffen das nicht, ungetrennte und unendliche Gemeinschaft. Aber Gottes Liebe wird zu diesem Ziel führen. Er wird all jene, die er liebt, zu sich führen in die Ewigkeit. Das ist der Grund, oder wozu er liebt. Bekannte Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Ziel von Gottes Liebe ist nicht, dass es dir hier in dieser Welt, auf der Erde, etwas besser geht, dass der Glaube dir einen Halt gibt, damit du all das, worin du lebst, ertragen kannst, oder damit du mit Gottes Segen leben kannst, damit du reich und glücklich leben kannst. Nein, das Ziel von Gottes Liebe ist mehr. Das Ziel von Gottes Liebe ist ewige, ungetrennte Gemeinschaft in seiner Herrlichkeit. Daran sollen sich Sünder freuen können in der Ewigkeit. Die Menschen, die Gott liebt und die gut werden durch seine Liebe. Kurz gesagt, Gottes Liebe ist genauso, wie wir es uns erträumen, dass wir lieben und vor allem, dass wir geliebt werden. Nach bitteren Enttäuschungen ist es schwer, dieser Wunsch auch aufrecht zu erhalten. Ja, wir meinen dann, ja, das ist so eine Vorstellung, ein Ideal, diese Art von Liebe, aber die kann sowieso kein Mensch erleben. Darum denken wir dann manchmal, ja, lassen wir es sein, eine solche Liebe zu suchen. Ich möchte euch heute Nachmittag und darüber hinaus ermutigen, nicht aufzugeben, weil es nicht von uns Menschen ausgeht, dass wir diese Liebe suchen. Sondern, wie ich schon gesagt habe, es ist Gottes Geschenk, dass er diese Sehnsucht in unsere Herzen schenkt, gibt, damit wir ihn suchen. Diese Liebe, die es gut macht. Ich erinnere an aus 1. Johannes, den 10. Vers, Kapitel 4. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gottes Liebe widerspricht den Lehren nicht, die Martin Luther in den Heidelberger Thesen zur Disputation beschrieb. Vielmehr ist in Gottes Liebe die Erfüllung zu finden. Dass Tod und Leid und Not existieren, widerspricht der Lehre nicht, dass Gott Liebe ist. Gottes Wort zeigt, dass seine Liebe sogar den Tod überwinden kann. Dass Gott den Menschen ein Gesetz gibt, nachdem er den Menschen beurteilen und auch richten wird, widerspricht auch nicht seiner Liebe. Denn in der Liebe hat er selbst die Strafe für die Sünde auf sich genommen, die wegen unserer Ungerechtigkeit auf uns liegt. So macht eigentlich, dass er uns das Gesetz gibt und uns zeigt, wie verloren wir sind und wie sündig vor ihm, seine Liebe noch viel größer. Es widerspricht der Liebe nicht, wenn offenbart wird, dass der Mensch nicht frei dazu sei, sich seinem Schöpfer zuzuwenden. Denn es ist gerade Gottes Zuwendung, die uns Menschen befreit, unseren Gott zu lieben. Es ist nicht lieblos, wenn uns Glück und Herrlichkeit auf dieser Welt verweigert wird. Es ist nötig, dass wir Christus erkennen, der das Kreuz auf sich nahm und starb, damit wir leben können. Darin liegt das Leben, die Herrlichkeit, das Heil. Und so sehen wir, dass alle diese Vorträge und alle diese Gedanken, die in den Thesen aufgeführt wurden, eigentlich in der Liebe gipfeln und enden und die Liebe sie erfüllt. Die Liebe Gottes ist kein Trostpflaster, kein Anhang, der am Schluss auch noch hinzugefügt werden muss, sondern das Zentrum zum Heil. Gottes Liebe ist anders. Sie ist anders als unsere Art zu lieben. Gottes Liebe ist vollkommen, heilsam und unendlich. Er schafft es, was du nicht schaffst. Dich so zu lieben, dass du zu ihm gehören kannst. Nicht nur hier auf der Welt, sondern in Ewigkeit. Er schafft, was du dir wünschst. Und wozu du kein Recht hast. Nämlich, dass du bis in alle Ewigkeit geliebt wirst. Von ihm in seiner Gegenwart.